Der Zölibat ist als wesentliches Merkmal der Lebensform des katholischen Priesters heute in der kirchlichen und außerkirchlichen Öffentlichkeit ein viel beachtetes und ebenso heftig umstrittenes Thema. Neben dem Vorbehalt des Priesterberufs für Männer gehört der Zölibat zum festen Kernbestand des Kanons der Kirchenkritik. In der heutigen Gesellschaft wird die Auflage der zölibatären Lebensform für den Priesterberuf als geradezu anstößig empfunden, da sie den allgemein akzeptierten Idealen von Autonomie und Selbstverwirklichung widerstrebt. Aber auch bei vielen Theologen scheint sich manchmal die fragwürdige Meinung durchgesetzt zu haben, dass der Zölibat weder aus biblischer noch aus dogmatischer Perspektive zu vertreten sei. Das sind die einleitenden Worte des Buches mit dem Titel »Der priesterliche Zölibat in Äußerungen des Lehramtes der Kirche«. Der studierte Informatiker in Nachrichtentechnik ist nicht nur Seelsorger, Buchautor, sondern auch App-Entwickler. Und zudem brennt er für den heiligen Pater Pio. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Und nun begrüße ich Dom Thomas Huber bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns auf die Gedanken von Ihnen, Dom Thomas Huber.
Ja, grüß Gott. Es freut mich, dass ich heute wieder hier ein wenig sprechen kann über diese doch ganz interessanten Themen, die uns doch auch in der heutigen Zeit beschäftigen. Das Thema war ja der Zölibat, ja, der ja heute oft nicht mehr verstanden wird, warum die Priester zölibatär leben sollen. Wir denken immer nur, dass es so wenig Priester gibt und denken dann gleich, ja, das kann man doch anders lösen, indem man einfach die Zugangsvoraussetzungen ändert. Also wir können den Priestermangel irgendwie organisatorisch lösen, indem man einfach den Zölibat aufhebt. Da fixiert man sich drauf, dass das eben doch der Punkt ist, warum denn weniger Menschen Priester werden. Ja, aber so wirklich mal in geistlicher Weise den Zölibat zu beleuchten, wie er mit dem Priesterberuf zusammenhängt, weil es eben die Lebensform Christi gewesen ist, da möchte ich heute mal ein bisschen auch was dazu fügen. Sonst wird vielleicht der Zölibat immer nur einseitig gesehen, weil er halt ein bisschen auch, ja, oft eben ein bisschen Unverständnis erntet und so ein bisschen zum Kanon der Kirchenkritik bei manchen einfach gehört. Aber das will ich jetzt gar nicht da drauf eingehen. Es geht einfach darum, die Schönheit des Zölibats einfach aufzuzeigen und warum er eben höchst angemessen ist für den Priester und warum der Papst das wirklich, also so wie ich das sehe, wird es auch nicht geändert werden oder gelockert werden, weil letzten Endes fordern ja manche eine Entkopplung des Zölibats und des Priestertums und damit ist aber in Wirklichkeit ja die Aufhebung des Zölibats gemeint, weil wenn der Pflichtzölibat aufgehoben wird, dann ist eben der Zölibat, ist ja Pflichtzölibat gemeint, dann ist eben der Zölibat aufgehoben, weil ich meine, keiner kann ja zur Ehe gezwungen werden und deswegen kann man ja letzten Endes ja nicht einfach davon sprechen, dass man einfach nur den Pflichtzölibat aufhebt, weil jeder kann ja weiterhin Zölibat herleben. Also in sich wäre das die Aufhebung des Zölibats, wenn man vom Pflichtzölibat Aufhebung sprechen würde. Das ist eben in Wirklichkeit damit gemeint. Ja, da habe ich eben ein kleines Buch im Eigenverlag rausgebracht, der priesterliche Zölibat in Äußerungen des Lehramtes der Kirche. Einfach mal Zölibat Thomas Huber eingeben bei Google, dann findet man schon das Buch, das kann man dann bestellen. Und ja, ich möchte vielleicht mal ein bisschen einleitend erläutern, was eigentlich Zölibat heißt. Das Wort Zölibat leitet sich vom lateinischen Wort Zöleps ab. Das bedeutet so viel wie allein lebend. In dem Terminus technicus Zölibatus klingt das um des Himmelreiches willen mit, wodurch diese Lebensform im Neuen Testament legitimiert wird und der damit erkannte Wert der Ehelosigkeit um eines höheren Gutes willen, das mit dem Wort Himmelreich zusammengefasst wird, eben verbunden ist. Also der Verzicht auf die Ehe ist schon gut, die Ehe ist ein Sakrament, das hat Gott eingesetzt, das ist ein hohes Gut, die Ehe. Und wenn man auf die Ehe verzichtet, dann verzichtet man ja darauf auch wegen einem Gut, wegen einem anderen Gut. Und für einen persönlich, für den, der eben diese Berufung hat zum Priestertum, eben wegen einem höheren Gut, wegen einer für sich, für die eigene Berufung höheres Gut. Man kann nicht einfach sagen, Zölibat ist höher als die Ehe. Das stimmt nicht. Nur es kommt auf die eigene Berufung an. Also jemand, der die Berufung zum Zölibat hat, weil es sind und zum Priestertum, das sind eben nicht alle berufen, den Gott diese Berufung schenkt, dem möchte Gott dieses Gut schenken. Und das ist natürlich für den Einzelnen wirklich ein sehr, sehr hohes Gut. Und wegen diesem Gut, dass er die Gabe bekommt, um des Himmelreiches willen allein zu leben und ganz Gott zu gehören, ganz Christus zu gehören, deswegen verzichtet er eben auf die Ehe, wegen einem für ihn höherem Gut. Also es ist nicht so, dass man sich einfach nicht für die Ehe interessiert oder da sowieso kein Interesse hat, sondern man verzichtet wegen der eigenen Berufung angemessenen höheren Gut. Das Höhere bezieht sich aber auf die eigene Berufung. Das ist nicht für alle ein höheres Gut, nur für denjenigen, der diese Berufung hat. Und dann ist eben klar, dass es eben, es klingt ja jetzt schon durch, mit der Hingabe zusammenhängt. Also es geht um eine besondere Hingabe an den Herrn, die einfach ganz bedeutet. Also man gehört ganz dem Herrn. Man hat jetzt eben die Gabe, dass man sich jetzt nicht um viele weltliche Belange kümmern muss, die natürlich eine Familie auch einfordert und sich nur um die Verlange, die Belange des Herrn kümmert. Das heißt, man hat eben keine Bindungen an Personen, an Orte, die einem, natürlich, man hat schon Menschen im Herzen, die eigenen Eltern, hat auch Geschwister, Kollegen, die man natürlich, ja, mit denen man natürlich auch freundschaftlich verbunden ist und Menschen, die Eltern natürlich, man liebt die Menschen und hat sie im Herzen, nur man hat eben keine Bindungen, dass man eben nicht in jeder Weise den Willen Gottes, für den Willen Gottes offen ist. Das heißt, zum Beispiel für einen Priester, wenn der Bischof sagt, geh an diesen und diesen Ort, hat man eben keine Bindung, wo man denkt, ach, hier ist aber meine Familie, ich möchte aber in der Nähe mit meiner Familie jetzt hier nicht wegziehen oder meine Eltern sind hier in der Nähe und ich muss hier doch in der Nähe sein oder meine Geschwister leben hier. Man hat eben diese Bindung nicht und kann immer Ja sagen zu allem, was Gott von einem möchte. Man ist da letzten Endes ganz ungebunden. Oder auch nicht an Orte. Ja, dieser Ort gefällt mir. Das geht alles, ist alles damit zusammenhängend. Also es ist nicht nur ein Verzicht auf die Familie, sondern Verzicht auf jegliche affektive Bindungen, die einem binden und einem dann nicht offen sein lassen für den Willen Gottes, für das, was eben auch die kirchlichen Oberen möchten. Also man hat so eine komplette affektive Freiheit und eben ist frei von Bindungen, die eben ja einem vielleicht hindern würden, den Willen Gottes zu tun. Und deswegen erschöpft sich die Zölibatsverpflichtung nicht in der Ehelosigkeit. Und In sich ist es eben eine große, große Freiheit, die damit verbunden ist, wegen der Hingabe gegenüber Jesus Christus. Und dann ist diese Hingabe letzten Endes mit dem Gehorsam verbunden. Also die Hingabe drückt sich aus, dass man, wie ich das eben gerade erklärt habe, Gott immer gehorchen kann, was er eben auch durch die kirchlichen Oberen möchte. Und dann hat man eben auch letzten Endes, man ist 24 Stunden am Tag Priester, man hat keine Freizeit, wo man sagt, jetzt habe ich eben meine Pflicht getan und ja, jetzt bin ich irgendwie Privatperson, man ist immer Priester Tag und Nacht und hat eben diese Großzügigkeit gegenüber dem Herrn in seinem eigenen Weg eingeschlagen, dass man da eben nicht sagt, jetzt bin ich mal für meine Familie da oder für meine Frau, für meine Kinder. Man hat eben sich ganz frei gemacht für diese Familie der Kinder Gottes. Es gibt ja eben zwei Familien. Das ist die natürliche Familie, die Familie, in die wir auch alle hereingeboren wurden. Also unsere Eltern haben uns das Leben geschenkt, das rein natürliche Leben. Und dann haben wir vielleicht Geschwister, die haben das gleiche Leben von den gleichen Eltern, das natürliche Leben empfangen. Aber es gibt eben ein neues Leben, das uns durch die Taufe geschenkt wurde. Das ist kein natürliches Leben, also kein menschliches Leben, das uns von Menschen geschenkt wurde, wie von unseren Eltern, sondern von Gott. Und deswegen heißt es ja göttliches Leben. Wir haben das göttliche Leben in der Taufe empfangen. Das erneuern wir immer wieder durch die Beichte. Und nährendes Leben durch die Kommunion. Das heißt, es gibt eben dieses Leben von Gott und das Leben Gottes ist eben in Jesus Christus uns geschenkt worden und durch ihn, durch die Taufe, haben wir eben dieses neue Leben in Christus empfangen, deswegen ja auch dieses Symbol des Taufkleides und werden eben zu einer neuen Familie, wo Gott unser Vater ist, wo wir als Schwestern und Brüder das gleiche Leben haben. Wenn wir das auch wirklich leben, durch die Beichte, durch das sakramentale Leben, durch die Heilige Kommunion, durch unsere Werke des Evangeliums. Und eben, es gibt eben diese Familie der Kinder Gottes und diese rein menschliche Familie. Und wir, die Kirche sagt eben, ein Priester verzichtet auf die Ehe, auf die rein menschliche Familie, um frei zu sein für die Familie der Kinder Gottes. Also er soll nicht zwei Familien haben, er soll eine Familie haben. Nicht der Vater sein von der Familie der Kinder Gottes und noch Vater von der menschlichen Familie, die katholische, römische Kirche sagt eben, dass eben die Priester frei sein sollen, ganz für die Familie der Kinder Gottes. Es geht natürlich auch anders. Also ich meine, bei der orthodoxen Kirche ist es eben nicht so. Das heißt, es wäre theoretisch anders möglich, aber die römisch-katholische Kirche hat immer daran festgehalten. Und letzten Endes geht es eben seit zu den Ursprüngen der Apostel zurück. Die Kirche hat es dann immer in den anfänglichen Synoden, in den ersten Jahrhunderten, auch in der Synode von Elvira, versucht festzuzurren, dass es eben diesen Zölibat gibt, aber hat sich dann letzten Endes erst nach 1000 Jahren dann wirklich ganz verpflichtend einführen lassen. Aber letzten Endes geht das Bestreben, dass der Priester im Zölibat lebt, ganz in die apostolische Zeit zurück. Es geht um den Gehorsam zu Christus und die Hingabe für diese Familie der Kinder Gottes. Ja, eben. Und damit ist eben verbunden, dass man eben Christus gleichförmig lebt, frei ist für diese Familie der Kinder Gottes, das Reich Gottes verkündet und eben diese Familie aufbaut, die letzten Endes nicht zeitlich ist, sondern ewig. Wir sind ja alle, die wir aus vielen Familien kommen, wo auch immer wieder, ich habe auch viele goldene Hochzeiten und diamantene Hochzeiten und eiserne Hochzeiten und sogar 70-jährige Hochzeiten, das weiß ich gar nicht mal, wie das heißt. Also Das ist immer ein großes Geschenk, wenn da die Familien feiern. Aber letzten Endes versuche ich dann auch immer wieder zu erklären, wir sind alle unterwegs zu einer noch größeren Familie. Das ist die Familie der Kinder Gottes. Und da haben die Priester auf die weltliche Familie verzichtet, um frei zu sein und diese Familie zu nähren, für diese Familie zu sorgen. Und da sagt eben Jesus, komm und folge mir nach. Sagt jemand, kann ich nicht heim noch meinen Vater begraben? Sagt er, nein, lass die Toten begraben, du aber verkünde das Reich Gottes. Also eine rein menschlich verständliche Bitte. Aber Jesus will Menschen, die sich ganz und gar der Verkündigung des Reiches Gottes widmen. Natürlich hat er nicht gesagt, dass sich nicht Jesus denn um den Vater kümmert. Jesus hat sich bestimmt um den Vater gekümmert. Aber in dieser Stelle des Evangeliums, aber er will, dass seine Jünger ganz und gar das Reich Gottes verkünden. Und letzten Endes, ja, haben wir da viele Vorbilder, die das einfach exemplarisch gelebt haben. Die Mutter Gottes sei natürlich auch erwähnt, die eben in ihrem Gehorsam und in ihrer Hingabe ein absolutes Vorbild war. Ja, sie war mit dem heiligen Josef verlobt, dann eben auch ist sie diesen Weg, wie wir sie der Ehe gegangen, in der heiligen Familie, aber sie hatte immer eine ganz besondere Offenheit gegenüber dem Willen Gottes. Sie ist exemplarisch für den Priester in ihrem Gehorsam und in ihrer Hingabe. Der heilige Josef ist dann auch früh gestorben oder jedenfalls ist irgendwann nicht mehr die Rede von ihm, so viel wir das eben auch wissen können. Und Johannes hat sie ja dann nach dem Tod Jesu zu sich genommen und sie hat dann eben auch ganz und gar für das Reich Gottes ja gelebt. Jedenfalls ist es eben in ihrem Gehorsam und ihrer Hingabe auch ganz exemplarisch wichtig, dass sie ganz immer für den Willen Gottes offen war. Das ist eben letzten Endes das große Zeichen für den Priester. Deswegen ist er nicht gebunden. Und wenn man den Priesterberuf natürlich auch so ansieht, ja, also wie gesagt, wir haben jetzt hier in Deutschland keinen Arbeitszeitvertrag, dass man so und so viele Stunden arbeiten muss. Wir arbeiten eigentlich immer. Natürlich essen, schlafen, das Gebet, das ist alles unser Beruf. Und man müsste ja letzten Endes, also wir haben unseren Arbeitsvertrag geschlossen in der Weihe, dadurch, dass der Priester seine Hände in die Hände des Bischofs legt und haben da sonst keinen schriftlich fixierten Vertrag. Also natürlich gibt es vom Kirchenrecht her auch das Recht auf Urlaub, das Recht auf Fortbildung, aber das ist natürlich alles ganz anders geregelt, ja, als jetzt, wenn das alles mit dem weltlichen Arbeitsrecht, das wird ja bei uns eben nicht angewendet. Das heißt, es geht um eine Familie, die Familie der Kinder Gottes, die da einfach für die gesorgt werden muss. Und ein Priester wohnt ja auch in diesem Pfarrhaus, das heißt, also in der Pfarrei. Pfarrei kommt ja aus dem griechischen Paroikia, das heißt Para heißt nah, Oikos ist das Haus, da ist natürlich auch letzten Endes die Kirche gemeint, das Haus inmitten der Häuser und da ist eben das Pfarrhaus in der Nähe von der Kirche und letzten Endes ist der Priester inmitten der Familien von einem Gebiet, inmitten der Häuser ist er mit der Kirche, mit dem Pfarrhaus derjenige, der sich da um die größere Familie der Kinder Gottes kümmert. Und das ist nicht jemand, der zum Arbeiten geht und dann wieder heimgeht. Der ist immer einfach als Familienvater der Familie der Kinder Gottes da. Natürlich muss er auch ein bisschen auf seine Grenzen schauen, dass er sich auch ein bisschen erholt, aber er ist letzten Endes immer im Dienst, im Gehorsam und in der Hingabe und betet im Stundengebet und im Rosenkranz und der Heiligen Messe immer für diese Kinder Gottes, um diese Familie der Kinder Gottes aufzubauen. Ja, eben. Und deswegen verzichtet er an der weltlichen Familie. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, heute gibt es jetzt immer weniger Eucharistiefeiern und deswegen, um die Eucharistiefeier zu garantieren, muss man doch jetzt eben den Zölibat aufheben. Ja, also ich finde, in so einer Notlage sind wir jetzt noch gar nicht, weil wir haben eigentlich noch so wenig Priester haben wir jetzt gar nicht und man kann überall in die Eucharistiefeier kommen und die Eucharistiefeiern sind jetzt gar nicht so voll, dass jetzt die Leute nicht mehr die Möglichkeit haben, weil sie noch immer überall Plätze frei und da haben wir, also die Notlage ist einfach nicht da, dass man, jeder Kirche hat am Sonntag noch genug Plätze, die Messen, wo man hält, kann jeder, der möchte, in die Eucharistiefeier kommen. Wenn es die Messen total überlaufen wären, dann könnte ich auch eine Erlaubnis bekommen, noch mehrere Messen zu feiern. Und also das Problem ist es nicht. Ja, natürlich gibt es weniger Berufungen, aber da ist natürlich auch das Gebet immer gefragt. Jesus sagt ja auch, bittet den Vater, den Herrn der Ernte, damit der Arbeiter für seine Ernte, für seinen Weinberg sende. Also das ist ein Imperativ, bittet, das ist nicht ein Gebot. Also es ist ein Gebot, es ist nicht einfach so was Optionales. Ja, ihr könntet den Vater bitten, sondern er bittet. Das ist also ein Gebot, Jesu zu beten und zu bitten. Und ich denke, wenn wir wirklich mit ganzem Herzen beten würden, dann wird sich da bestimmt auch was tun. Also ich weiß nur einmal, da wurde in unserer Diözese so vor ungefähr 20 Jahren, das war in der Zeit vom Weltjugendtag in Köln, eine Novene gebetet für Priesterberufung und da waren dann wirklich sehr viele Eintritte in diesem Jahr auch in Freiburg. Also es war wirklich zu verzeichnen, dass es eben ein Anstieg war. Eben, man kann natürlich sagen, das hing mit dem Weltjugendtag zusammen, aber das ist allein nicht ausreichend. Man sagt natürlich immer, ja, in der evangelischen Kirche, da gibt es den Zölibat nicht. Und warum die Kirche, die katholische, auch nicht diesen Weg geht. Aber natürlich haben wir in der katholischen Kirche auch das sakramentale Priestertum. Also das ist wirklich nochmal das Verständnis des Sakramentes der Priesterweihe. Nochmal eine ganz spezifische Verbindung mit Christus, der also durch den Papst, der ja der Stellvertreter Christi ist, der Vikar ist, der Messias, der Stellvertreter des Messias. Und dann eben haben wir dieses messianische Vikariat quasi durch den Papst, durch die Bischöfe und durch die Priester, die eben ganz wirklich diese Lebensform Christi noch ganz spezifisch nachleben, das gibt es eben, da ist das Verständnis in der evangelischen Kirche eben doch ein bisschen auch differenzierter als bei uns. Und also ein bisschen anders als bei uns, meine ich. Die haben ja eine Laienkirche und jetzt eben diesen Klerus und die Laien, das haben die eben nicht wie bei uns. Und ja, und letzten Endes haben die ja auch mit einem Mangel zu kämpfen an Pfarrern. Das sind viele, die Pfarrer werden, kommen aus Pfarrersfamilien oder sind aus Pfarrersfamilien gekommen. Und jetzt werden es aber auch weniger, die einfach dieses Amt anstreben wollen. Also die haben mit dem gleichen Pfarrermangel, auch mit dem ähnlichen Pfarrermangel zu kämpfen als wir. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der Zölibat jetzt wirklich der Indikator ist, dass es nachher mehr Priesterberufungen gibt. Dann argumentiert man eben, ja, das hat auch Papst Paul VI. Ausgeführt, mal in dem seinem Schreiben Sacramentalis Celibatus, Sacerdotalis Celibatus, Entschuldigung, und sagt, ja, der Priester wäre denn weniger anfällig für irgendwelche, ja, letzten Endes hin bis zu Dingen, die eben ein schlechtes Zeugnis hervorrufen lassen, wenn jemand ein Zölibat lebt. Dadurch, dass er vielleicht auch ein bisschen im Herzen erkaltet oder ja, heute ist natürlich auch durch diese Debatte und diese Vorkommnisse bezüglich des sexuellen Missbrauchs der Zölibat auch nochmal das Thema, ob das nicht daran liegt, aber da muss man natürlich auch argumentieren. Ja, wie schlimm, dass das natürlich mit allen Mitteln aufgearbeitet werden muss, was da wirklich passiert ist. Aber es gibt eben Studien, die einfach auch aufzeigen, dass der Zölibat an sich nicht schuld ist an einer Fehlentwicklung von diesen Menschen, die da eben diese Verbrechen begangen haben.
Dom Thomas Huber spricht über sein Buch mit dem Titel Der priesterliche Zölibat in Äußerungen des Lehramtes der Kirche. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken.
Der Zölibat, er ist eben letzten Endes mit dem Gehorsam gegenüber Christus und mit der Hingabe an Christus, diese Totalhingabe, diese Ganzhingabe an Christus verbunden. Und deswegen ist es eben nur daraus auch zu schlussfolgern oder höchst angemessen, dass jemand, der den Zölibat lebt, eigentlich auch die weiteren evangelischen Räte auf sich nimmt, also Armut und Gehorsam. Und das heißt Armut, man hat die Güter, die man braucht und Güter, die einem natürlich auch nützlich sein können, aber man verzichtet am Überfluss. Man ist nicht gebunden an Güter, die einem den letzten Endes nicht offen sein lassen in jeder Situation für den Willen Gottes, weil man doch ein bisschen mit dem eigenen Ich eben verbunden ist. Ja, der Zölibat ist eine große Freude, diese Reinheit zu leben, diese Zeit auch zu haben für Christus. Also wenn jetzt jemand, wenn Sie mal vielleicht, ich das Kreuz spüre, kann ich mich in die Betrachtung mit Christus zurückziehen und habe da jetzt keine anderen Sorgen, dass ich da jetzt mich um eine Familie kümmern müsste und mit denen ja jetzt auch in meinem Kreuz natürlich noch die Schwierigkeiten auch mit, das wären ja auch deren Schwierigkeiten. Ich würde jetzt praktisch, wenn ich Schwierigkeiten hätte in der Pfarrei, würde die Familie, meine Familie auch mit darunter leiden. Und das wäre für mich ja quasi noch ein größeres Leiden, wenn jetzt noch andere unter Schwierigkeiten leiden, die mit meinem Beruf praktisch als Priester zusammenhängen. Aber so habe ich das alles und kann das mit Christus teilen, dieses Leiden, kann mich in das Gebet, in die Betrachtung zurück ziehen. Und letzten Endes kennen wir das ja auch aus der Mathematik. Manchmal kann sich ein Vorzeichen einfach umdrehen. Also aus einem Minus, wenn man nochmal ein Minus vor ein Minus macht, dann gibt es ja wieder ein Plus. Also das heißt, ein Minus vor der Klammer kann eben alles, was zum Beispiel in der Klammer ist, wieder umdrehen. Das heißt, aus dem Minus der Entsagung kann das Plus der Hingabe werden. Also gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen, das soll man nicht praktisch kompliziert erklären. Also Christus hat eben durch sein Kreuz es immer wieder möglich gemacht, dass sich was komplett umdreht. Ja, also aus dem Tod ist das Leben entstanden und so kann eben aus dem Minus für manche der Entsagung, das Plus wird es der Hingabe. Und manchmal aus dem Verzicht kann eine tiefe geistliche, große, große Freude entstehen durch die Hingabe. Also aus dem Minus der Entsagung wird das Plus der Hingabe. Wie aus dem Tod Jesu die Auferstehung gekommen ist. Und deswegen hat der Priester auch immer eine tiefe, tiefe geistliche Freude, die ihm oft geschenkt wird. Und zu mir hat mal ein Junge gesagt, gell, Priester, das ist so schön. Priester sein, das muss doch so schön sein. Und der hat es irgendwie gespürt, dass ich wirklich eine große Freude im Herzen habe. Er hat gesagt, gell, Priester sein ist voll schön. Also das heißt, ja, das ist wirklich so. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Das ist eben das umgekehrt Proportionale. So, mathematisch, was die Welt nicht versteht, was aber nur Christus machen kann. Und das ist eben das Geschenk vom Zölibat. Das ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Ja, und da hält die Kirche daran fest. Und das hat der Papst Franziskus ja auch mehrmals betont. Ja.
Herzlichen Dank, Don Thomas Huber, für diese schöne Betrachtung bezüglich der Thematik Zölibat, was nicht immer sehr einfach ist, aber Sie haben die Thematik sehr schön herausgearbeitet in Ihrer Betrachtung. Don Thomas Huber, dürften wir abschließend den priesterlichen Segen bitten, damit wir gestärkt sind, auch evangeliumstreu Gott zu folgen?
Ja, sehr gerne. So will ich den Segen spenden. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch der allmächtige Gott. Er schenkt euch Freude und den Reichtum seiner Gaben, seine Wahrheit für euch. Und seine Kraft geleite euch jetzt auf diesem Lebensweg, auf dieser Welt und einst zum Glück des ewigen Lebens. So segne euch der mächtige Gott, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Pater Pio und aller Engel und Heiligen. Das gewähre euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Herzlichen Dank, Don Thomas Huber. Es ist immer wieder schön, wenn wir so begeisterte Referenten haben, die evangeliumstreu sind und für den Glauben brennen und sich einsetzen. Ein großes Dankeschön für Ihre stärkenden Gedanken und Ihr Apostolat. Und Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand der Mutter Gottes und natürlich unserem heiligen Pater Pio. Deo gracias, Don Thomas Huber.
Ja, danke Ihnen auch, Frau Marti. Vielen Dank.
Das war die Sendung mit Don Thomas Huber. Er sprach über das Zölibat. Sie können die Sendung nachhören unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Vielleicht sind Sie nun motiviert, auch die Literatur von Don Thomas Huber über das Zölibat zu lesen. Der Titel des Buches lautet «Der priesterliche Zölibat in Äußerungen des Lehramtes der Kirche». Vielen Dank fürs Dabeisein. Gottes Segen, Kraft und Schutz mit viel Freude im Herzen wünscht Ihnen Ihre Andrea Marti.